Nikimura. Meine Erinnerung ist wie ein Friedhof, sagte Joschas Mutter an einem ihrer letzten hellen Tage. Es war in einem heißen Sommer, einem der heißesten in den letzten Jahren. Joscha saß zwischen dem blühenden Oleander neben ihr auf der Bank vor dem Grab des Großvaters, wie an jedem Sonntag, seit er denken konnte. Er las die Inschrift, die daran erinnerte, dass hier Ivo Stern begraben lag, und er wusste, was seine Mutter damit meinte. Jeden Sonntag gingen sie vorbei an den vielen Gräbern, die gegen das Vergessen beschriftet waren, so als hätten die Menschen Angst davor, plötzlich nicht mehr zu wissen, wozu diese Gräber gut waren oder wer hier lag. Wenn beide vor dem Grab des Großvaters standen, fischte Esther jedes Mal einen kleinen glatten Stein aus der Handtasche. Früher hatte sie diese Steine selbst gesammelt, auf Spaziergängen nach besonders schönen Exemplaren Ausschau gehalten, die sie dem Vater mitbringen konnte. Irgendwann hatte sie vergessen, dass diese Dinge ihr wichtig waren. Dann hatte Joscha auf dem Heimweg von der Schule Hände voll Steine in die Hosentaschen gesteckt und zu Hause in ein großes Glas gefüllt. Wie Bonbons sahen sie darin aus, graue und weiße Bonbons ohne Papier. Und wenn er und seine Mutter dann sonntags zum Friedhof aufbrachen, schmuggelte er einige von ihnen in ihre Handtasche. »Du hast etwas vergessen«, sagte Joscha, wenn seine Mutter den Friedhof unverrichteter Dinge verlassen wollte. Und Esther griff nach einem Fingerzeig ihres Sohnes in ihre Tasche, zog einen der Steine heraus und besah ihn von allen Seiten, als würde sie ihn auf seine Tauglichkeit prüfen. Und meistens machte sich dann ein Erkennen in ihrem Blick breit, und sie stand von der Bank auf und legte den kleinen Kiesel auf den Grabstein des Vaters. Irgendwann erkannte Esther auch die Steine nicht mehr, wusste sich nicht zu erinnern, wer dort lag und dass er ihr etwas bedeutet hatte. Doch Joscha hatte Geduld und führte Esthers zitternde Hand, in der fest verschlossen der Kiesel lag, zu dem Stein des Großvaters. In Esthers Augen konnte er lesen, dass sie nicht wusste, was zu tun war, doch so wie er sie führte, ließ sie den Stein schließlich los. Als Joscha 5 Jahre alt gewesen war, hatte es angefangen. Damals hatte er es für ein Spiel gehalten, das die Mutter mit ihm spielen wollte. Wenn er vom Kindergarten nach Hause kam, legte er die Brottasche auf den leeren Küchentisch, an dem die Mutter mit ratlosem Gesicht saß. Der Raum war gefüllt mit dem Duft von Fleischbrühe, brodelnd stand der Topf auf dem Herd. »Ich habe etwas versteckt«, sagte Esther Stern dann verschwörerisch und lächelte ihn an. »Was ist das?«, wollte Joscha wissen. »Der Salzstreuer. Wir suchen den Salzstreuer«, flüsterte Esther. Gemeinsam stellten sie erst die Küche, dann die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung auf den Kopf. Sie kramten in vollgestopften Schubladen, wendeten Sofakissen und rückten Schränke. Dazu tanzte und klapperte der Deckel auf dem Topf. »Ich hab ihn«, rief Joscha erfreut. Als Esther zu ihm ins gemeinsame Schlafzimmer eilte, hielt Joscha sich vor Lachen den Bauch. »Er lag unter deinem Kopfkissen«, pustete Joscha. Wie mit einem Pokal in den hoch erhobenen Händen lief er mit dem gefundenen Schatz in die Küche und Esther ihm hinterher. Schmal und schön stand sie neben ihm, während er auf einen Stuhl vor den Herd gekniet und mit ausholenden Bewegungen Salz in die Brühe streute. »Dinge suchen?«, fragte er bereits ganz selbstverständlich und voller Vorfreude, als er am ersten Schultag aus der Schule nach Hause kam. Esther hatte zu diesem Anlass ihr kurzes rotes Kleid angezogen. Joscha mochte es, wenn sie wie heute den dazu passenden Lippenstift trug. Dann sah sie aus wie eine der schönen Frauen, die Joscha von den Filmplakaten vor dem Kino kannte. »Was ist es diesmal?«, rief Joscha und drehte bereits an der Garderobe die Taschen von Mutters Mantel nach außen. Esther machte ein verstörtes Gesicht. »Heute suchen wir nichts«, sagte Esther, setzte sich an den Küchentisch und Joscha glaubte, dass sie vor lauter Aufregung um die Schultüte vergessen habe, etwas für ihn zu verstecken. »Morgen wieder?«, fragte er enttäuscht und setzte sich neben sie. »Ja, morgen wieder«, antwortete seine Mutter. Immer wieder half er ihr suchen, die Schlüssel für den Waschraum, das Haushaltsgeld für die nächste Woche, den Pfefferstreuer, die Tüte mit den Einkäufen für das Mittagessen. Joscha kicherte, wenn er den Hausschlüssel neben der Butter im Kühlschrank oder die Einkaufstüten im Fahrradkeller fand und hielt das Spiel der Mutter für einen nur für ihn erdachten Zeitvertreib. Abends spielten sie zusammen Karten und Joscha musste die einfachen Regeln für seine Mutter wiederholen. »Erst ablegen, dann ziehen«, mahnte Joscha. »Ach ja«, sagte Esther und tat, als habe sie testen wollen, ob er aufpasst. Vor dem Zubettgehen erzählten sie sich gemeinsam Geschichten. Aus dem Märchenbuch, das nun unangetastet im Regal lag, hatte Esther schon länger nichts mehr vorgelesen. Joscha musste einen Satz sagen, Esther den nächsten und dann wieder Joscha. So hatte Esther es gewollt. Oder sie erzählte von früher, von ihrem Vater, Joschas Großvater, oder davon, wie es gewesen war, bevor sie Joscha gehabt hatte. »Hast du früher auch schon Dinge versteckt?«, fragte Joscha, und er dachte daran, ob sie dieses Spiel vielleicht auch mit seinem Vater gespielt hatte. »Nein, früher nicht«, sagte Esther und wurde ernst. Dann nahm sie ihn in den Arm ganz fest und Joscha war ein wenig froh, dass sie das Verstecken nur mit ihm spielte, weil es ihr gemeinsames Geheimnis war. Das hatte er seiner Mutter versprechen müssen. Erst als Esther anfing, einfachste Dinge zu verwechseln, der Kakao plötzlich salzig schmeckte, sie Joscha einen Bettbezug zum Abtrocknen reichte und sie eines Morgens in Unterwäsche aus dem Haus gehen wollte, begriff Joscha, dass seine Mutter nicht die Dinge selbst verlegte, sondern jede Erinnerung an sie. Joscha stellte sich sein Gedächtnis wie eine große Schreibmaschine vor, die Worte für all die Dinge, die er täglich sah, in Papier hämmerte, schwarz auf weiß, unauslöschlich. In das Gedächtnis seiner Mutter, so stellte er sich vor, hatte jemand nur mit Bleistift hineingeschrieben und jeden zweiten Satz wieder ausradiert. An dem Abend, nachdem Esther beinahe nur mit Unterrock und Strümpfen bekleidet auf die Straße gelaufen wäre, hatte der 12-jährige Joscha wachgelegen. Die Nachbarn redeten ohnehin hinter vorgehaltener Hand über seine Mutter und ihn. Sie stellten Vermutungen an über den Vater, den niemand in der Gegend kannte, auch Joscha nicht. Im Einkaufsladen an der Ecke hörte er die Nachbarinnen hinter den Regalen flüstern. Joscha wollte nicht, dass sie auch noch über die Unterröcke seiner Mutter sprachen oder über die halterlosen Strümpfe, die sie in ihrem Schlafzimmer trocknete. Der nächste Morgen war ein Sonntag und Joscha begann, die Gegenstände in der Wohnung zu beschriften. An alles machte er Zettel und schrieb in großen Buchstaben den dazugehörigen Begriff darauf. Darunter notierte er, wofür die Dinge gut waren. Schrank. Hier kommt deine Kleidung rein, Hosen und Kleider auf die Bügel, Wäsche und Strümpfe in die Schubladen. Zucker. Für Kuchen und Kakao, du magst ihn in den Kaffee. Und so weiter. Esther beobachtete ihren Jungen misstrauisch, wie er durch die Wohnung schritt und jedem Möbelstück, jedem Lebensmittel und jedem technischen Gerät eine Aufgabe zuordnete. »Jetzt musst du nur noch nachlesen«, erklärte Joscha, und seine Mutter ging durch die beiden Zimmer, die Küche und das Bad und schüttelte den Kopf. In nur wenigen Stunden war ihre Wohnung zu einem Blätterwald geworden und die Zettel knisterten im Wind, wenn Joscha das Fenster öffnete. Verwechslungen gab es trotzdem noch genug. Doch Joscha schaffte es, den Alltag zu organisieren, ohne dass den Nachbarn etwas auffiel. Er kochte und putzte und kennzeichnete die Dinge, wenn seine Mutter einen Gegenstand länger als einige Minuten auf seine Funktion hin untersuchte. »Milch, so geht das«, sagte er und schraubte die Milchflasche auf und wieder zu und ließ Esther selbst versuchen. Mit 14 hatte er noch geglaubt, das Gedächtnis seiner Mutter sei wie eine Spardose und er müsse nur lange genug Münzen hineinwerfen, bis der Korpus gefüllt war. Was er damals noch nicht ahnte, war, dass er gegen die Zeit arbeitete und gegen jemanden, der unten den Stopfen herausgezogen hatte. Langsam, aber gleichmäßig fielen die Münzen heraus und ins Bodenlose. Ausgerechnet an Joschas Geburtstag traf seine Mutter dann ihre letzte helle Entscheidung und starb. Seit ein paar Wochen hatte sie kaum noch gesprochen und war nicht mehr aufgestanden, um wie gewohnt im Bademantel mit ihm zu essen. Viele Tage war sie liegen geblieben, fand selbst die Worte für Wasser und Toilette nicht mehr, wusste am Ende den eigenen Sohn nicht zu benennen. Und dann war sie einfach gestorben an seinem 18. Geburtstag. Nicht im Schlaf, nicht mit einem letzten Husten. Esther ging, als hätte sie vor, zurückzukommen, ohne Abschied und ohne Gegenwehr. Und in dem Augenblick, in dem Joscha ihr die Augen schloss, fiel ein Zettel von der Wand im Wohnzimmer. Joscha hob ihn auf. »Alles wird gut«, stand dort in seiner eigenen Handschrift geschrieben. »Lungenentzündung«, hatte der Arzt gesagt, doch Joscha hatte gelernt, dass es Dinge gab, die man nicht benennen konnte. Erst als die Mutter begraben war und Joscha den ersten Kiesel auf ihren Grabstein legte, merkte er, dass seine Tage immer nur ihr gegolten hatten. Und manchmal fühlte er sich, als hätte der strenge Rhythmus der Pflege ihn am Leben gehalten wie eine Herzdruckmassage.